Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und unserem ganz neuen, jüngsten Format Year One. Wir beleuchten das Rookie-Jahr von The Shield, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist diesmal nicht der Shaggy, bei mir ist diesmal der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Bist du ein bisschen nervös?
Ja, natürlich. Richtig nervös. Ist quasi mein erster Podcast. Nervös war ich damals beim CM Punk Podcast. Da musste ich nämlich liefern, aber hier, nee.
Hallo? Ich habe gedacht, hier extra zu The Shield habe ich dich hier extra ins Boot geholt, weil deine Verbundenheit mit The Shield, die ist doch auch schon legendär.
Ja, also The Shield war ja auch quasi mein Debüt, ne? Also
ja.
The Shield war ja auch mein Headlock-Debüt. Aber also der Podcast damals war ja schon quasi perfekt vorbereitet auch. Also da kann man ja gar nichts dran aussetzen. Und dieses Patreon-Format, was hier ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde geht, wird dem alten Podcast auch gar nicht komplett in den Arsch treten. Nee.
Ja, good old times auf jeden Fall. Wunderschöner Callback, nicht nur in die Geschichte von WWE, sondern wunderschöner Callback auch in die Geschichte von Headlock. Ja, dass wir jetzt hier über The Shield sprechen, kommt nicht von ungefähr. Ich habe ja auch mal gesagt, lass auch ruhig mal über ja neuere Rookie-Jahre sprechen. Wir hatten ja bis jetzt Kurt Angle, Brock Lesnar und den Undertaker. Und da dachte ich mir, kramen wir doch mal was aus der jüngeren Vergangenheit aus und nehmen The Shield, weil Kai, wir haben auch schon mal in anderen Podcasts darüber gesprochen, wenn man sich Roman Reigns, Dean Ambrose, Jon Moxley und Seth Rollins von damals und jetzt von heute anschaut, das ist schon ein kleiner Unterschied, ne?
Da ist auch kein kleiner Unterschied, das ist auch schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist aber auch ein ganz fieser Reality-Check, wenn man sagt, das Debüt von The Shield ist 10 Jahre her. Also, das trifft einen, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders. Also, da fühlt sich auf einmal auch ein Kai alt. Das soll schon was heißen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir nochmal über The Shield reden, weil ich habe mich dann natürlich auch, also vieles hat man ja noch im Kopf, weil es sind ja dann trotzdem nur 10 Jahre. Aber wenn man nochmal vieles Verschiedenes nachliest oder auch nochmal Sachen entdeckt, die man gar nicht mehr wusste, ist das schon beachtlich, wenn man sich so dieses erste Jahr von The Shield anguckt und dann sich auch immer im Kopf hat, wo sind die jetzt alle?
Auf jeden Fall. Und da sieht man eben auch, wie sehr sich Wrestler verändern, wie sehr sich Talents verändern und wie sehr sich auch Charaktere verändern natürlich. Und das nicht nur, was das Äußere angeht, sondern natürlich auch, was die Fähigkeiten angeht. Also ich glaube, wenn wir jetzt den Roman Reigns von damals sehen, da hat man gedacht, gut, der hat einen coolen Look. Dann hat er angefangen zu wrestlen, aber gedacht, aber jetzt heute ist er eben dann ein ganzes Paket sozusagen und die beiden sind dann natürlich genauso.
Man kann schon sagen, dass Roman Reigns die stärkste Verbesserung durchgemacht hat. Was aber natürlich auch daran liegt, dass er früher viel, 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 viel schlechter war. Also er hatte, sag mal, mehr aufzuholen.
Ganz genau. Aber ich glaube, damit können wir dann auch mal hier in das Thema einsteigen, weil, wie wir schon angesprochen haben, wir haben 3 Mitglieder in dieser Gruppierung. Und das Wichtige an der Gruppierung ist natürlich auch, dass du, wenn du eine Gruppierung neu in eine Promotion bringst und gerade jetzt in diesem Fall dann von dem Developmental in das Hauptprogramm bringst, dann muss das ja schon was Besonderes sein. Wir können einfach 3 Wrestler reinschmeißen, sagen, die sind jetzt die, weiß ich nicht was, und dann funktioniert es halt eben nicht. Aber hier hat man sich ja wirklich überlegt, was man mit denen macht, wie die Präsentation ist, wie es drumherum ist, welche Charaktere man hier zusammenbaut. Aber einen Punkt müssen wir natürlich jetzt hier sagen, Kai, ursprünglich war gar nicht geplant, dass wir hier Dean Ambrose, Roman Reigns und Seth Rollins haben. Ursprünglich sollte da ja jemand anders dabei sein und Roman Reigns ausgerechnet soll ja angeblich nicht dabei gewesen sein.
Genau, das war ja, oder das ist zumindest immer so das Gerücht, ein bisschen auch das Brainchild von CM Punk zu sagen, hier in meiner Titelregentschaft, ich bin so lange schon Champion, wir müssen da ein bisschen was reinbringen. Stell mir doch 3 Leute an die Seite, am besten 3 Indie-Guys. Wir nehmen Jon Moxley, Dean Ambrose, wir nehmen Tyler Black, Seth Rollins und wir nehmen Chris Hero, Cassius Ohno. Und da hieß es dann seitens Management oder wie man es ganz böse auch sagt, von Vince McMahon natürlich, hieß es, ja, Moxley, Ambrose ist gut, Rollins, Tyler Black nehmen wir auch, aber wir haben einen anderen, Chris Hero, das lassen wir mal sein, wir nehmen Roman Reigns. Und bums, war The Shield geboren.
Genau, genau gesagt hat CM Punk damals gemeint, dass nicht Vince McMahon es gewesen ist, sondern Triple H hätte gesagt, der gute Roman Reigns soll es werden und nicht eben Chris Hero, Cassius Ohno. Und da hat man dann lieber Joe Anoa'i genommen, der damals wirklich noch ein Rookie gewesen ist. Ne? Der war noch nicht allzu lange dabei. Nicht absolut blutjung. Also damals der ist 85 geboren. Er ist dann also schon 22, 23. Also nicht sehr jung, aber dann trotzdem jemand, der schon einiges an Erfahrung mitgebracht hat, aber eben im Wrestling-Ring noch nicht so wirklich, sondern war ja vorher Footballspieler, das wissen wir. Ansonsten Seth Rollins, Tyler Black, kennen wir eben auch die Geschichte, ehemaliger Ring of Honor Champion, jemand, den wir auch hier in Deutschland gesehen haben, als jungen Athleten und ja, was auch natürlich eine spannende Geschichte ist, der als The Shield dann debütiert sind, da kommen wir natürlich gleich zu, was da die genauen Umstände gewesen sind, aber zu dem Zeitpunkt, als The Shield bei der Survivor Series damals 2012 debütiert sind, da war Seth Rollins noch amtierender NXT-Champion.
Und das ist auch eine Sache, das muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich erst in der Recherche für diesen Podcast hier entdeckt, weil das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er noch NXT-Champ war. Ich dachte, das war zu dem Zeitpunkt schon abgehakt, das Thema. Aber ich finde es dann ganz interessant zu wissen, dass das noch so ein bisschen parallel lief eine Zeit lang.
Ja, ein paar Wochen. Die TV-Episode, wo er dann den Titel verloren hat, die wurde 6. Dezember aufgezeichnet. Die Survivor Series damals war am 18. November und ausgestrahlt wurde die Episode dann Anfang Januar irgendwann, 2013. Also sprich, da war durchaus noch ein bisschen Zeit dazwischen und da war er auf jeden Fall noch Champion und ist ja eh eine spannende Zeit, weil wir quasi diese Übergangsphase von FCW und NXT zur damaligen Zeit gehabt haben. Also auch ein ganz anderes Developmental-System, als wir das heutzutage haben. Damals noch zweispurig gelaufen, ehe das dann wirklich in NXT zusammengefasst worden ist. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, und ein Jon Moxley, beziehungsweise Dean Ambrose, der ist ja jemand, Kai, der hat relativ wenig bei den Developmentals bei WWE gemacht, muss man sagen. Also im Gegensatz zu Seth Rollins zum Beispiel oder auch Roman Reigns.
Ja, und was ich immer ein bisschen komisch finde, so eine Retrospektive, ist, dass man ja dann damals auch, also jetzt ein ganz kleiner Vorgriff nur, dass man damals dann auch einen Ambrose schon so ein bisschen auch als Leader präsentiert hat. Also es waren ja trotzdem, im Prinzip waren ja alle immer ungefähr gleichgestellt und jeder bringt sein eigenes mit. Ambrose so ein bisschen durchgedreht, Rollins dann der Schlaue, Roman dann der Muscle der Gruppe. Aber man, so im Verlauf der generellen Shield-Zeit, haben sich ja immer einzelne Leute so ein bisschen als Anführer herauskristallisiert. Und es ist komisch zu sehen, finde ich, dass es damals am Anfang Ambrose war. Mhm. Weil dann ja letztendlich, klingt zwar ein bisschen blöd, aber Ambrose der egalste oder stalste Charakter von den dreien wurde.
Ja, das ist natürlich nicht seine Schuld gewesen, sondern es war natürlich Booking behaftet. Aber das stimmt schon. Und es ist ja genau so, wie du es gesagt hast. Irgendwann war es ja auch so, dass man gesagt hat, Roman Reigns ist der Leader von der Gruppierung, weil sich es eben so angefühlt hat. De facto, so von sich aus, haben die das ja nie gesagt, wer der Anführer ist, sondern das war eher so eine Interpretationssache, wie man die drei gesehen hat. Und damit können wir auch so ein bisschen zu den Charakteren kommen, weil das hast du sogar schon angedeutet. Ja.
Genau, eine Sache habe ich nämlich noch, wenn wir zu den Charakteren kommen. Bei allem Hate, den er ja auch damals bekommen hat. Ich finde persönlich, ist jetzt auch schwierig zu sagen nach all den Jahren, aber ich muss da schon sagen, ich finde Roman Reigns ist die bedeutend bessere Wahl als Chris Hero. Also klar, wir konnten jetzt nie sehen, wie sich ein Chris Hero in der Rolle gemacht hätte natürlich, aber ich finde Chris Hero hätte nicht so diesen Muscle verkörpern können, den Roman Reigns meiner Meinung nach verkörpert, weil er dazu auch nicht die körperliche Physis hat.
Ja, die Präsenz dann auch mit dabei, ne? Und wir wissen auch Chris Heroes Erkrankung, die ja dann auch zu dieser Massezunahme bei ihm geführt hat. Also von daher bin ich bei dir. Also ich finde auch, dass die drei, auch weil sie eben so unterschiedliche Looks haben und weil sie eben der dann trotzdem irgendwie zusammengepasst haben, auch durch diese Charaktere, das ist schon eine runde Sache gewesen, die man sich hier überlegt hat. Und da kommen wir auf die Charaktere zu sprechen. Wir haben gerade die Ambrose angesprochen. Anfangs so ein bisschen der Leader, was auch daran lag, dass er am meisten geredet hat. Ne? Und weil er einfach der gewesen ist, der sich am Mikrofon zu dem Zeitpunkt am allerwohlsten gefühlt hat. Weil wenn man sich so alte Tyler Black Promos anhört, die sind schon ein bisschen schwierig. Die sind echt ein bisschen anstrengend. Roman Reigns ganz genauso. Deswegen, hier hat man Dean Ambrose genommen, der konnte reden und man hat ihm ja auch diesen Lunatic Fringe Charakter damals schon gegeben, wo er sagt, ja, der ist unorthodox, der ist ein bisschen crazy. Eins seiner Vorbilder ist Roddy Piper. Das hat man immer wieder angesprochen und das war ein Punkt hier in dieser Anfangsphase.
Aber da muss man ja eh loben bei der ganzen Präsentation von The Shield. Also es gibt hier auch viele, um es komplett deutsch zu übersetzen, vielen Kugeln, denen man da ausgewichen ist, wenn man irgendwelche Concept Art sieht oder davon hört, wo man sagt, ja, The Shield sollten wirklich mit Schildern rauskommen. und letztendlich sind es dann doch nur die Rollies geworden, die auch ein bisschen blöd aussahen. Also da gibt es ja viele verschiedene Sachen, wo man sagt, die haben da schon viele blöde Ideen gehabt, aber dann doch häufig den richtigen Riecher, meiner Meinung nach. Jetzt auch egal, ob man es mochte oder nicht, wenn wir jetzt auch die Promos ansprechen, dieses Handykamera, jeder nimmt mal die Kamera in die Hand, wir hocken irgendwo, weiß ich nicht, im Heizungsraum und halten unsere Promos. Das hat hier einen ganz eigenen Stil. Das, also, du wusstest direkt, ah, okay, das ist The Shield. Also, die haben es geschafft, mit dem Auftreten, mit dem Entrance durch die Crowd, mit dem Look, also generell, also auch dieses Gear und dieses immer zusammen auftauchen, dann die Art, wie die Promos gehalten wurden in diese Wackelkamera. Also, die haben ja eine komplett eigene Marke dadurch erschaffen, was wirklich gut war.
Ja, ganz genau. Und es wirkte anders. Es wirkte anders als dieses durchdesignte WWE-Produkt, was wir damals schon hatten, was wir heute noch viel stärker hatten. Aber es wirkte wie drei Fremdkörper und drei frische Gesichter, die wir hier gehabt haben. Und das war was ganz Besonderes, um die Charakterzeichnung hier so ein bisschen abzuschließen. Roman Reigns, der Muscle, das Powerhouse, wie du schon so schön gesagt hast, der nicht viel geredet hat, sondern der dann im Ring zugeschlagen hat und im Zweifelsfall in Tag-Team-Matches sehr oft einfach mit dem Spear reingesprungen ist und ab dafür, dann war das Match gelaufen. Das heißt, Rollins eben der Architekt, also der den Plan dahinter hat, aber vor allem natürlich der Techniker, der Schnelle, der Wendige, der mit den High-Flying-Aktionen die Agilität hier reinbringt. Und das finde ich auch wiederum ganz wichtig, dass wir drei verschiedene Kampfstile haben. Du hast diesen Brawler, Dean Ambrose, du hast das Powerhouse mit Roman Reigns und dann eben den Techniker Seth Rollins. Das finde ich unglaublich clever, auch wenn man das dann aufgelöst hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein Komplettpaket. Und das finde ich auch absolut wichtig, weil wenn eine Sache rauskommt, auch jetzt bei Year One, finde ich, wenn man sich so die verschiedenen Karrieren anschaut, wie die begonnen haben, da merkt man ganz stark, so Karrieren starten vor allem dann direkt und groß durch, wenn man sich von Anfang an was dabei denkt und wenn man von vornherein sich überlegt, in welche Richtung soll dieser Charakter gehen, wie können wir dem was Besonderes geben. Und das hat man hier in allen Bereichen gemacht. In der Gear, also wie die ausgesehen haben, hat man noch leicht verändert im Verlauf. Das ist auch gut so, wie ich finde. Aber wie gesagt, die Gear ist ein wichtiger Punkt gewesen, der Entrance ist ein wichtiger Punkt gewesen, die Promos ist ein wichtiger Punkt, die Charaktere und das Ganze drumherum und ja sogar auch. Ja, ich glaube, ich weiß genau, was du sagen willst. Aber
ja, dann sagst du, ja, also die Triple Power Bomb wollte ich noch ansprechen als Move, die auch sehr wichtig ist, weil du dann direkt, also das war direkt dieses, da sind sie und das ist dieser Gruppenfinisher, was ja auch eigentlich eine Seltenheit ist.
Genau, Gruppenfinisher. Ich hätte tatsächlich jetzt gesagt, auch die Art und Weise der Kameraführung bei Beatdowns zum Beispiel.
Weil, ja, okay, das stimmt.
Wenn du dich daran erinnerst, da hatten wir die Wackelkamera und das war eben auch was eigen gewesen ist. Und das fühlte sich fremd an. Und wir Wrestling-Fans, wir wollen ja alles haben. Wir wollen eigentlich am liebsten das haben, was wir am liebsten kennen. Aber wir wollen auch was haben, was ein bisschen anders ist. Und genau das war dann eben The Shield. Und damit kommen wir dann auch gleich zum ersten Auftritt von The Shield. Das Debüt war nämlich bei der Survivor Series 2012 am 18. November 2012 und da griffen sie ein in das Triple Threat Match um die WWE Championship zwischen CM Punk, John Cena und Ryback. Und du hast die Triple Powerbomb angesprochen, die gab es hier unter anderem für Ryback durch den Kommentatorenpult, Kai.
Genau.
Das Kommentatorenpult.
Durch das Kommentatorenpult. Und dann wurden ja auch direkt natürlich erstmal, wer ist das? Was sind das für Typen? Und hat ja auch das Commentary ganz gut verkauft, wo es dann hieß, ja, das sind die und die von NXT. Das wurde ja dann direkt gesagt, oh, hier, die kennt man doch und was machen die hier? Die haben sich zusammengeschlossen. Und was dann ganz interessant war, du hattest am einen dieses Auftreten im Main Event von einem Big Four, Big Five Pay-Per-View natürlich, dann das Eingreifen in nicht nur das Main Event, sondern auch in das World Title Match. Und dann die Frage, wenn sie da jetzt alle umhauen, warum hauen sie denn keinen CM Punk? Also da wurden dann direkt drei Fragen aufgemacht. Oder bis dieses, okay, ich will wissen, wer es ist, ich will wissen, warum die das machen und ich will wissen, warum die den nicht angreifen. Ich finde, du hast da, also das Debüt war sehr schlau, weil es direkt Interesse geweckt hat. Dieses Klassische, was wir uns ja immer noch wünschen, dieser Cliffhanger, der mich dazu bewegt, ich schalte nächstes Mal wieder ein, weil ich will wissen, was ist denn los?
Ja, du hast einfach sehr viele Fragezeichen hier in den Raum gestellt. Und zugleich hast du klar gemacht, das sind drei Jungs, die nicht irgendwo in der Undercard oder in der Midcard anfangen, sondern wenn die da sind, dann greifen die hier gleich im Main Event ein. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Die sind nicht da, um so ein bisschen rumzuspielen, um den US-IC-Title hier abzugreifen, sondern die greifen gleich in das größte Match ein, was gerade zur Verfügung steht. Eine beinahe Survivor Series. Auch das finde ich extrem wichtig. Und man hat sich ja schon gefragt, ne, was passiert da gerade? Und ja dann wenig später bei Raw haben sie dann ja auch erstmal in einem kurzen Video-Interview, natürlich auf die Art und Weise, wie du es gerade schon eben richtig angesprochen hast, haben sie eben erklärt, wer sie sind und vor allem auch, was ihre Beweggründe sind. Weil sie sind natürlich die Hounds of Justice, aber vor allem sind sie ja eine Gruppierung, die gegen Ungerechtigkeit vorgeht. Und da hat man sich natürlich da gefragt, so, ja, wessen Ungerechtigkeit denn? Also Gerechtigkeit ist ja sehr subjektiv und Gerechtigkeit kann man sich auch sehr gut zurechtlegen. Und hier in dem Fall haben sie natürlich auch die Babyfaces angegriffen, Kai. Und vor allem auch die Gegner von CM Punk. Wie passen das alles zusammen?
Ja, genau, das war dann wieder diese Spekulation, woher kommt, die gehören die zu CM Punk, und das war ja auch großer Teil der Storyline, wo es dann von CM Punk hieß, so, nee, die gehören nicht zu mir, was sich dann auch noch irgendwann gelöst hat, wo es dann hieß, ach hier, guck mal, Paul Heyman hat sie bezahlt, das war dann aber, glaube ich, dann sogar schon im nächsten Jahr, also Anfang 2013 war es dann, glaube ich, erst, aber das war ja wirklich dieser Begriff, ja, The Shield of Justice. Ich bin auch froh, dass man das irgendwann abgelegt hat, bin ich ganz ehrlich, weil ich es auch so immer so ein bisschen affig fand, diese Justice-Schiene, weil das wurde auch immer schwammiger zu erklären. Natürlich könntest du dieses sagen, ja, das ist unsere eigene Gerechtigkeit und hin und her, aber ich mochte es, dass du dann direkt so einen Haken hattest, wo du sagst, das ist so, danach agieren die, das ist so quasi deren Kodex. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei aller Verklärtheit und Nostalgie, ich bin auch froh, dass dieses Shield of Justice dann zeitnah abgelegt wurde.
Ja, das spielt ja dann irgendwann keine große Rolle mehr. Was man hier, wie ich auch finde, sehr clever gemacht hat, man hat die auch nicht gleich in den Ring gestellt. Man hat ja sehr lange abgewartet und stattdessen hat man in den ersten Wochen ja wirklich nur durch Attacken auf bestimmte Wrestler, die hier präsentiert. Und das fand ich auch echt stark, weil du die natürlich auch immer dieses prägendes Theme gehabt hast. Also stand jemand im Ring, ein Match sollte anfangen oder es gab eine Promo oder was auch immer und auf einmal ertönte das Theme mit der entsprechenden Anfangs, nicht Melodie, aber natürlich die Shield-Initialien quasi. Kai, wie geht das nochmal?
Sierra Hotel India Echo Lima Delta Shield.
Sehr gut. Genau das. Und dann eben die Musik hinten dran. Da bin ich ein bisschen neidisch, dass du das kanntest. Ich könnte das noch nicht. Und das war, wie ich finde, auch ganz, ganz wichtig, weil du hast, wenn du dir die Weeklies angeschaut hast und dieses Theme kam, dann wusstest du, okay, jetzt stoppt gerade die Show und es gibt eine fiese Prügelei, oder?
Ja, natürlich. Also, und das war ja auch geil, weil du wusstest so dieses direkt, jetzt passiert was. Und es ist ja nicht ohne Grund noch bis heute super beliebt. Also wenn das auftaucht, dass Leute sagen so, oh, Shield. Und natürlich hat man sich gefreut, als man es dann bei Rollins wieder gehört hat dieses Jahr. Also da hat man wirklich erneuten sehr guten Riecher bewiesen bei dieser Theme-Auswahl und auch eben bei dem nennen wir es Vorwort.
Ja, aber es hat halt eben wirklich jetzt mehrere Wochen gedauert, bis The Shield hier ihr erstes Match bestritten haben. Und genau. Das finde ich auch extrem wichtig. Und ja, Kai, so ein paar, wer waren denn da so ein paar Opfer von den beiden, von den dreien hier?
Ich glaube, ja, sie haben ja auch alles und jeden angegriffen. Wenn ich mich nicht irre, war auch sogar noch ein Randy Orton dabei, glaube ich.
Zum Beispiel, ja.
Den sie gepowerbombt haben.
Ja, Ric Flair war dabei, Brodus Clay war dabei, Sheamus war dabei, Tommy Dreamer und auch einige andere. Also das hat man hier wirklich wörtlich genommen, dass man hier diese Unwägbarkeit mit reingebracht hat. Und genauso auch die Verbindung zu CM Punk, die man nie so wirklich aufgeklärt hat, die kam ja dann Anfang 2013 wieder zu tragen. Da sollte ja CM Punk ein TLC-Match gegen Ryback bestreiten. Und auch da haben ja The Shield eingegriffen und haben eben CM Punk geholfen, hier einen Titel zu verteidigen. Und dann, was auch natürlich schön für dich natürlich ist, als Rock-Hasser Nummer 1, auch The Rock ist von The Shield abgefrühstückt worden und hat hier die Triple Powerbomb kassiert.
Das stimmt, hat aber dann leider auch im Januar beim Rumble nichts gebracht.
Ja, die durften ja nicht mehr dabei sein, ne? Da gab es ja die Regel, wenn The Shield bei dem Match zwischen Punk und Rock eingreifen würde, dann würde Punk die Titel verlieren.
Ja, weil sie dann irgendwann gesagt haben, Punk, das kann kein Zufall sein, dass die immer da sind, wo du bist. Das ist komisch. Ja.
Ganz genau. Ja, und so begann dann quasi diese Schneise der Verwüstung, die drei hier hinterlassen haben. Und ihr erstes Match, da sind wir jetzt gerade ein bisschen weiter vorgegriffen, ihr erstes Match haben sie dann ja bei TLC bestritten. Das haben wir gerade so ein bisschen übersprungen. Das war ja gut 4-5 Wochen nach der Survivor Series und damals gegen Ryback und Team Hell No. Und das wissen wir, das haben wir auch schon Match of the Week gehabt. Das Match haben sie dann logischerweise gewonnen, ohnehin natürlich in der Anfangsphase, zumindest on-air, eine sehr lange Siegesserie. Wenn man sich in die Hausshows da reinfuchst und da mal schaut, Kai, da gab es sehr viele DQ-Niederlagen.
Ja, aber also, da war es dann eher ein bisschen so das Gegenteil davon, ne? Dann siehst du, Ryback, Hell No haben gewonnen. Ryback, Hell No haben gewonnen. Und das zieht sich wirklich über mehrere Sachen. Also das Match allein kann man sehen, das gibt's 1, 2, 3, 4, 5, also gibt's fast 10 Mal, dass die ineinander gekämpft haben. Aber es ist ja auch wichtig, ne? Dass du sagst, die gehen da mit, die machen Hausshows, weil dadurch lernst du ja auch einfach. Also das ist ja ganz häufig so, dass da irgendwann wurden ja auch Fäden getestet. Also ich habe auch mal beispielsweise jetzt aktuell bei Roman Reigns reingeguckt. Und wenn ich da sehe, der Mann kämpft ja alle 2 Tage irgendwo gegen Drew McIntyre. Und so war es eben auch damals.
Ja.
Und wo man dachte dann so, ach, Shield, die haben ja so selten gekämpft. Und auch zwischen diesem Match hier, zwischen ihrem Debütmatch bei TLC und dem nächsten Match, da liegt ja auch sehr, sehr viel Zeit. Aber wenn du dann eben guckst, was haben die sonst noch so gemacht, siehst du, die sind bei unfassbar vielen Hausshows angetreten.
Ja. Und wie du richtig gesagt hast, also das nächste Match, das wartet dann tatsächlich erst im Februar 2013, also knapp ja 2 Monate später gab es das dann erst. Und dazwischen war eben Hausshow-Betrieb und ganz viel Aufbau einfach nur. Und das, finde ich, hat man extrem clever einfach aufgelöst. Und ja, Kai, was ist denn dazwischen eigentlich noch passiert? Also wir haben natürlich auch Attacken von The Shield gegen John Cena und Ryback und Sheamus hier gesehen. Also auch dann die Allianz mit Brad Maddox damals, die hatten wir ja auch noch dazwischen.
Stimmt, oh Gott, die Allianz mit Brad Maddox gab es ja auch noch. Das war übrigens auch die Zeit, wo dann Roman mehr angefangen hat, ein bisschen zu reden. Auch in so Backstage-Segmenten, ja. wo du dann gemerkt hast, ja, der Roman, der ist so der Powerhouse-Typ, aber der ist auch der Coole so ein bisschen. Das war ja auch die Sache. Und da war ja auch die Zeit, weil wir es angesprochen haben, was liegt natürlich vor der Elimination Chamber? Der Rumble. Also gab es dann da auch noch die Paul Heyman CM Punk Shield Storyline, die dann so ein bisschen aufgelöst wurde, wo dann auch rauskam, was ich schon angedeutet habe, dass Paul Heyman The Shield engagiert hat.
Genau, und da war nämlich dann dieses Bündnis mit Brad Maddox auch relativ schnell wieder vorbei, weil das war auch da nicht so ganz klar, wem die jetzt genau unterstützen. Und damit hat man gespielt und letztlich war es dann eben Paul Heyman. Und ja, zweites Match war dann bei Elimination Chamber damals Six-Man Tag gegen Ryback, John Cena und Sheamus. Und da muss man sagen, also wenn man hier schon John Cena reinwirft und die gehen immer noch als Sieger aus der ganzen Geschichte hervor, auch das ist so ein Ritterschlag, oder?
Ja, aber das war ja auch damals ein bisschen die Storyline, dass man da zeigt, also dieses allererste Match bei TLC war einfach dieser Showcase, um zu zeigen, wer kann was, schon ein bisschen das, was du aufgezählt hast. Der ist das Powerhouse, der ist der Techniker Highflyer, der eine ist der Brawler. Und ich finde, in diesem Match hast du gut gezeigt, ja, jeder alleine hat seine Qualitäten. Und hier war es dann dieses, aber wenn die alle zusammenarbeiten, dann sind die eigentlich unschlagbar. Und das war ja auch so ein bisschen die Storyline dieses Matches, dass man sagt, ja, du hast zwar auf der anderen Seite John Cena, Big Match John, wie wir heutzutage natürlich sagen, aber auf der anderen Seite hast du eben The Shield, die als Einheit quasi unschlagbar sind. Und das war ja auch ein bisschen die Storyline dieses Matches, wo dann auch ein John Cena wieder rausgenommen wurde, als, meine ich, Ryback gepinnt wurde und dann auch so ein bisschen ihr perplex im Ring saß nach dem Motto, wie konnte ich denn das jetzt verlieren? Ich bin doch John Cena.
Ja, gerade dieser Punkt des Teamworks ist hier eine ganz, ganz wichtige Rolle gewesen einfach, auch innerhalb der Struktur dieses Stables, weil den hat man einfach abgekauft, das ist halt eine Maschine und wenn die auftauchen und zusammenarbeiten, die hatten ja auch immer eine bestimmte Taktik innerhalb des Matches, ging ja auch immer darum, dass die zahlenmäßige Überlegenheit innerhalb der Matchstruktur erzeugt haben, also auch da wieder, ne? Wir haben hier schon über die Konzeption dieses Stables gesprochen, das geht bis rein in die Matchführung, wirklich, dass die, das konnte man auch gerade bei dem Match gegen Team Hell No und Ryback sehen, dass sie halt immer wieder versucht haben, einzelne Gegner hier auszuschalten, langfristig auszuschalten und sei es jetzt, dass man den unter irgendwelchen Teilen begraben hat, unter dem Kommentatorenpult oder sonst irgendwas, damit man eben eine zahlenmäßige Überlegenheit herstellen kann. Das hat man immer wieder in den Matches thematisiert und immer wieder aufgebaut und deswegen spielt das hier ganz stark mit rein. Ja, und die Siegesserie ging weiter, Kai. Also WrestleMania 29, The Shield gegen Sheamus, Randy Orton, Big Show. Auch da wenig überraschend. Ein siegreiches Match. Und dazwischen hatten wir auch noch ein Match bei Raw, das erste Raw-Match. Das war dann eben nach Elimination Chamber gegen Chris Jericho, Ryback und Sheamus. Also der Shield-Train, der war hier on fire, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber das Wichtige ist, was du gerade mal gesagt hast, bei WrestleMania, also die stehen dann da im Opener. Und das ist schon auch nochmal eine andere Hausnummer, ne? Also weil du bist diese Gruppe, die dann erst im November debütiert ist und auf einmal eröffnest du WrestleMania. Also da, ich finde, das zeigt wieder ganz schön dieses Vertrauen, was auch in The Shield gesteckt wurde, meiner Meinung nach.
Ja. Fun Fact, also Shield haben auch einmal als Gruppierung und als The Shield bei NXT gewrestelt. Auch in dieser Zeit zwischen Elimination Chamber und WrestleMania. Da waren sie auch einmal zugegen im März und trafen auf Axel Keegan, Percy Watson und Scott Dawson.
AKA Dex Harwood.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wer Axel Keegan ist.
Ich weiß auch nicht, wer Axel Keegan ist. Also Percy Watson, ja, den kennt man. Aber Axel Keegan sagt mir gerade gar nichts.
Ja, hat wohl auch kurz Zeit später seine Karriere beendet.
Genau, also war anscheinend einer von denen, den sie geholt haben, und dann wird das doch nichts.
Ja, aber aus gesundheitlichen Gründen Karriere beendet. Naja, auf jeden Fall WrestleMania, dann das nächste große Ding hier und auch im weiteren Verlauf dann noch mehr Siege einfach. Also ich glaube, so kann man es halt eben zusammenfassen, und man hat dann eben hier auch damit gespielt, dass die eben sehr, sehr dominant sind, und die Fehde auch mit Team Hell No, die ging ja dann im Endeffekt auch noch weiter. Und das ging ja dann auch bis hin zum Tag-Team-Title-Gewinn. Das war in einem Tornado-Tag-Match damals bei Extreme Rules 2013. Und da konnten sich Roman Reigns und Seth Rollins hier von Team Hell No die Titel holen. Und damit, ja, erstes Gold für The Shield, Kai.
Ja, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht mehr, was die Reihenfolge auf der Card war. Weil am gleichen Abend hat hier auch noch den Ambrose den US-Belt von Kofi Kingston gewonnen.
Richtig. Also
bin ich mir gar nicht sicher, was jetzt genau das erste Gold auf der Card war, aber auch
hier. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich war in meiner Recherche, hatte ich das hier so in der anderen Reihenfolge stehen, aber du hast vollkommen recht, dass am selben Abend, schon vorher, hat sich Dean Ambrose den Titel geholt. Das heißt, zwei Titel an einem Abend für The Shield.
Beziehungsweise sogar drei, weil es sind ja Tag Team Belts, ne?
Ja, na gut.
Aber auch da, ich hatte es ja schon, bevor, also als wir gesagt haben, wir machen einen Podcast, habe ich ja schon angesprochen, die Regentschaft von dem Dean Ambrose, also ich muss sagen, die Tag-Team-Titel-Regentschaft, die hatte noch ein paar echt gute Matches. Die hatte ja auch diese Fehde gegen mit Cody Rhodes und Goldust, die, glaube ich, auch mal ein Teil vom Match of the Week war, wenn ich mich nicht irre. Ja, ne? Weil das auch ein echt gutes Match war. Nur diese Dean Ambrose-Regentschaft, die sehr lang ging, aber auch schon zu der Zeit irgendwann zu Meme wurde, weil er, ich übertreibe jetzt, ich habe nicht die genaue Zahl, macht mich nicht kaputt bitte, aber er gefühlt in 400 Jahren fünfmal verteidigt hat.
Ja.
Und wo er wirklich nur noch den Belt einfach spazieren trug.
Ja, das ist wirklich so. Also den hat er sehr, sehr lang getragen, und das war keine wirklich denkwürdige Regentschaft hier. Also war wohl über knappes Jahr war er Champion, aber hat eigentlich den Titel sehr, sehr selten verteidigt. Also wenn man Cage-Match Glauben schenken darf, insgesamt 15 Mal, inklusive Titelgewinn, Titelverlust.
Was man aber noch auf jeden Fall ansprechen muss, was ich auch erst in der Recherche zu diesem Podcast wieder entdeckt habe, was ich auch krass finde, weil ich war ja auch selber bei WWE, bei Raw und bei SmackDown in London, in der UK, in der O2 Arena, und dann ist mir aufgefallen, oder habe ich jetzt herausgefunden, dass es war, glaube ich, pre-taped, es wurde später ausgestrahlt, wenn ich mich nicht irre. Aber am 23.04. gab es dann bei SmackDown das Match Dean Ambrose gegen den Undertaker in London. Und eine Woche später hat er gegen Kane gekämpft. Also es hing natürlich so mit dieser Hell No-Feder auch ein bisschen. Aber das ist schon auch eine Art Ritterschlag, wenn man überlegt, dass dann da Dean Ambrose gegen den Undertaker gekämpft hat in einem Singles-Match.
Man hat da ja quasi auch so eine Mini-Geschichte gehabt, ne? Also das The Shield hat ja versucht, den Undertaker anzugreifen. Team Hell No haben hier den Save gemacht. Daraus resultierte dann ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen den Brothers of Destruction und
Daniel Bryan.
Ja, Daniel Bryan oder Team Hell No und dem Undertaker, je nachdem, wie er es dreht. Ja. Da konnte dann ja The Shield gewinnen, und danach gab es ja dann eben das Match zwischen dem Undertaker und Dean Ambrose. Also auch das natürlich, bevor man hier quasi das große Gold geholt hat, war es dann eben so, dass man das so aufgebaut hat. Auch da wiederum recht clever. Und dann auch im weiteren Verlauf, Kai, war es ja dann auch so, dass die hier quasi alle Gegner aus dem Weg geschlagen haben und sich ja dann auch noch einen neuen Arbeitgeber quasi geholt haben. Ne? The Shield hat sich dann Triple H zugewandt, weil der braucht natürlich noch für seine Authority noch so drei Söldner, die die Drecksarbeit erledigen.
Ja, genau. Dann es war ja auch die tolle Randy Orton-Zeit, und den muss man ja sowieso auch ein bisschen decken, den muss man ja auch beschützen in der Authority. war ich nie ein großer Fan von, aber ja, natürlich, dann hat sich dann The Shield ja einem Triple H untergeordnet. Also nennen wir es mal untergeordnet, weil es war ja trotzdem nie so, dass du gesagt hast, ja, die hören jetzt 100% auf den.
Genau. Naja, das war aber schon so, dass die, ja, wie gesagt, schon die Wrestler attackiert haben, die dann auch mit der Authority im Clinch gelegen haben. Genau. Also sie waren da schon die Gruppierung, die gesagt haben, so, wenn ihr was gegen unseren Triple H sagt, dann gibt's ein paar aufs Maul. Wenn ihr Randy Orton attackiert, dann attackieren wir zurück. Und es gab dann im weiteren Verlauf natürlich auch dieses Besondere, finde ich, hatte The Shield zu dem Zeitpunkt so ein bisschen verloren, dieses Outlaw-mäßige, also dieses Außen, von außen eingreifen und dieses ganz Unorthodoxe, das war nicht mehr ganz so stark da wie in der Anfangsphase, aber man hatte sich da schon etabliert und hier hat man dann eben noch probiert, innerhalb der Authority, natürlich auf lange Sicht sollte da der Split kommen und dann eben der erneute Push quasi dann zu dem Babyface. Da sprechen wir jetzt heute nicht drüber, weil das kommt erst dann im späteren Verlauf, sondern wir können jetzt hier so ein bisschen dazu überleiten, dass...
Aber, also wie ja, du schon gesagt hast, aber es war ja sogar ursprünglich geplant, dass The Shield noch im ersten Jahr getrennt wird.
Ja, das stimmt.
Wo sich dann auch wirklich alle drei gegen gewehrt haben und meinten, nee, wir haben ja, also mit The Shield kann man noch viel, viel mehr erzählen, noch viel, 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 viel mehr machen. Und wenn du mal überlegst, stell mal vor, die hätten den Split schon viel früher gemacht, dann hätten wir nie diesen fantastischen Rollins Backstabbing-Moment bekommen. Also eigentlich muss man da allen drei Männern danken, dass sie dafür für sich selbst, für ihre Idee, für ihre Vision eingestanden sind.
Ja, absolut. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben noch die tolle Fehde gehabt mit Cody Rhodes und Goldust, mit der Brotherhood, wo dann ja auch Dusty Rhodes noch mit dabei gewesen ist. Wir hatten Match of the Week, das Match von Battleground, wenn ich mich nicht komplett täusche, was super spannend gewesen ist, wo es ja dann um die Arbeitsplätze von Cody Rhodes und Goldust ging damals. Tolles Match, dramatisches Tag-Team-Match, was wir da gehabt haben. Und daraus resultierte dann ja auch ja die erste Niederlage eigentlich mehr oder weniger für The Shield. Ne? Die ersten größten Rückschläge. Weil Kai, da war es ja dann auch so, dass kurz Zeit nach Battleground sollten sie dann ja auch ihre Tag-Team-Titles wieder verlieren.
Genau, und da fing es dann ja nämlich an. Also da wird dann ja gekrieselt. Wo man dachte, ah, kommt jetzt der Split? Und dann Dean Ambrose ist noch der Einzige, der ein Belt hat. Und dann gab es da auch Reibungen, so dieses, ja, ihr habt keine Belts mehr, ich habe noch ein Belt und bin ich nicht vielleicht doch besser als ihr? Das waren ja Sachen, die wurden zwar nie so ausgesprochen, aber du hast immer gemerkt, diese, also das hast du auch in diesen Promos schön gezeigt, weil erst waren diese Promos, alle drei reden in die Kamera und dann war dieses, alle drei reden mit gegeneinander. Und du hast dann gemerkt, diese Einheit bröckelt. Und da sollte dann ja schon eigentlich der Split damals kommen, der dann zum Glück nicht gekommen ist, weil sich dann doch nochmal zusammengerafft haben.
Genau, aber damit sind wir da eigentlich auch schon am Ende dieses ersten Jahres von The Shield. Man hat hier schon ein bisschen Krisenstimmung gesät, aber es ist eben dann noch nicht so weit. Da sollte noch eine ganze Zeit lang die Geschichte weitergehen. Man sollte sich natürlich auch gegen die Authority stellen. Wir haben natürlich dann auch den Babyface-Run gehabt. Nicht nur gegen Evolution zum Beispiel, auch das darf man nicht vergessen, sondern auch gegen die Wyatt Family, die wir damals gesehen haben.
Auch ein fantastisches Match übrigens. Ja. Also wie die Crowd da abgeht, ist nicht normal.
Genau.
Da meine ich auch Elimination Chamber.
Ich meine ja.
Ja, ich meine schon. Also einfach nur Elimination Chamber ein Jahr später, also dann 2014 war es dann.
Ja, ich meine, du hast recht. Aber wie gesagt, das ist ein geiles Match gewesen. Also da bin ich komplett bei dir. Und da haben sie auch eine Niederlage eingefahren, ne?
Genau, das stimmt. Aber auch da so ein 22, 23 Minuten Ding. Also das, wer es noch nicht gesehen hat, also sag mal, wenn ihr das hier hört, Supporter Seite eh. Dann Match of the Week hören, dann Match angucken, gute Zeit haben.
Ja, Kai, aber jetzt in der Retrospektive, wie beurteilst du hier das erste Jahr von The Shield und inwiefern hat man damit auch wirklich schon den Grundstein gelegt, dass aus den dreien ja also zukünftige World Champs geworden sind?
Ich finde, am Anfang, also gerade in diesen ersten 6 Monaten, hat man fast alles richtig gemacht, ne? Also, wie gesagt, man kann jetzt Erbsen zählen und sagen, ja, aber das und das. Aber gerade wenn man jetzt so diesen Maßstab daran legt, wie es auch heute läuft, musst du sagen, da kamen drei neue Typen rein, das wurde konsequent erzählt, da steckt ein Plan für eine gewisse Zeit hinter, das wird interessant dargestellt. Man hat auch die nötige Geduld mitgebracht und nicht zu sagen, ah, 2 Wochen, ja, ist doch doof, machen wir nicht mehr. Grüße an Retribution. Deswegen in den ersten 6 Monaten hat man fast alles richtig gemacht. Danach, wie du es schon auch gesagt hast, gerade bei Authority, da ging es ein bisschen abwärts. Da wurde auch The Shield langweiliger klingt ein bisschen hart. Ich würde sagen, uninteressanter oder weniger besonders. Das war da auch so ein Problem, was ich damals hatte. Aber auch gerade mit diesem Probleme innerhalb der Gruppe und sich dann wieder zusammenfinden, hatten sie dann auch gerade in dieser Evolution-Fehde und Wyatt-Fehde dann nochmal sich sehr gut gefunden, finde ich. Also die haben dann also ein Hoch gehabt, sind sehr hoch eingestiegen, dann ging es irgendwann ein bisschen runter und dann haben sie sich wieder gefangen und hattest du wieder ein Hoch, meiner Meinung nach. Deswegen kann man dieses erste Jahr in so zwei Abschnitte unterteilen, in einen sehr starken, in einen schwächeren als diesen sehr starken Teil. Aber trotzdem muss man sagen, da war schon eine Konsequenz hinter, wie man sie so bei Debüts von neuen Talents fast gar nicht mehr gesehen hat, oder?
Ja, man hat hier gleich von Beginn an klar gemacht, wo man mit den dreien hin möchte. Ne? Man hat sich, wie du schon gesagt hast, im Vorfeld schon ein Konzept, einen Plan zurechtgelegt. Klar, nicht alles perfekt, aber man hat das hier sehr konsequent umgesetzt und hat und hat die sehr konsequent dargestellt. Das ist ja auch das, was, wie gesagt, das zieht sich durch dieses Format durch, dass Konsequenz im ersten Jahr absolut wichtig ist, weil nichts ist so wichtig wie der erste Eindruck. Und bis heute erinnern wir uns an diese ersten Monate von The Shield, an die Eingriffe, an die Attacken, an die Musik, an den Entschluss durch die Crowd und auch an den Look. Und ich finde, das gehört halt irgendwie alles zusammen. Und dadurch hat man wirklich das Fundament gelegt, dass du die drei von 0 auf 100 absolut ernst nehmen konntest. Du hast es auch geschafft, die Stärken und Schwächen hervorzuheben bzw. zu kaschieren. Also die Stärken natürlich hervorheben, die Schwächen kaschieren. Bei Roman Reigns zum Beispiel. Stärken, er hat einen geilen Look, er hat einen geilen Spear. Schwächen, der kann zu dem
alles
Zeitpunkt
andere.
Ja, ja, aber es hat vollkommen gereicht. Und, klar. Und du wolltest den ja auch einfach sehen. Ich weiß auch, dass ich den damals mega cool fand. Weißt, der kam halt rein, der hat zerstört und das hat schon gepasst. Ne? Und die beiden anderen waren für andere Dinge zuständig. Und deswegen dieser Punkt der Konsequenz und der Idee und der Umsetzung, die zieht sich durch dieses Format. Und ich finde das ganz faszinierend, dass sich das so herauskristallisiert, dass gerade dieses erste Jahr sehr oft ausschlaggebend für den zukünftigen Erfolg ist. Und dass man sehr oft beim ersten Jahr schon sieht, ob gerade WWE Interesse und also langfristiges Interesse vor allem an einem Talent oder jetzt hier im Fall an drei Talents einem Stable hat oder eben nicht. Weil wir wissen alle, wenn man das, wie du richtig gesagt hast, ne, nach zwei Wochen ist es dann schon wieder uninteressant, dann ist das Spielzeug langweilig geworden. Und das hat man hier eben nicht gemacht, sondern man hat da auch lange dran festgehalten. Deswegen, also ich finde auch, du hast es perfekt zusammengefasst, großes Debüt, große Anfangsstoryline mit ganz viel Geheimniskrämerei drumherum mit drei coolen Charakteren, die interessant gewesen sind, mit Kampfstilen, Konzeptionen und allem drum und dran, was alles super gut zusammengepasst hat, dann irgendwann sind sie halt einfach normaler geworden. Ich glaube, so waren halt dann irgendwann klassisches Talent, was man gehabt hat und dann hat man sich daran so ein bisschen gewöhnt, wie Entrance gewesen ist, wie es drumherum gewesen ist und deswegen war es auch konsequent, dass man sie dann nach einer gewissen Zeit zu Babyfaces geturnt hat. Nichtsdestotrotz, erstes Jahr, voller Erfolg. Drei neue Leute von jetzt auf gleich in die Upper Midcard Main Event gepusht mit den großen Fäden. Du hast den Namen wie den Undertaker, wie John Cena, Randy Orton, CM Punk und ich weiß nicht was da zur Seite gestellt bzw. hingeworfen. Daniel Bryan auch, also alles richtig gemacht. Konsequent durchgezogen und ich fand das auch wieder sehr schön hier über das erste Jahr eben von The Shield zu sprechen. Mir hat das gut gefallen. Dir auch?
Ja, ganz klar, was man auch noch erwähnen muss, wo wir gesagt haben, was an dieser Präsentation vom Shield gut war, natürlich diese dreifache Faust, dieses Zusammenstrecken der Faust darf man nicht vergessen. Und ich finde übrigens ganz gut, dass das erste Jahr dann so Mitte November endet, weil dann bei TLC dieses komische Punk besiegt alle drei Shield-Member-Match kam und wir da nicht drüber sprechen müssen. Aber ich wollte es dann doch noch erwähnen.
Ja, genau. Und das ist nämlich dann auch der Punkt, wo man schon gedacht hat, oh, okay, was passiert jetzt da? Aber letztlich hat das ja dann nur so den Weg vorgegeben, dass es dann ein bisschen kriseln könnte.
Genau. Ja. Und sie wieder die Kurve bekommen haben.
Genau. So ist es. Na gut, aber ich würde sagen, dann sind wir an der Stelle durch. Kai, möchtest du noch was sagen?
Ich mag das Shield-Theme. Das hat auf ewig einen Platz in meinem Herzen.
Sehr schön. Und damit sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.